freue mich sehr, hier wieder einmal sprechen zu können, zu Ihnen sprechen zu können. Abschlussvortrag zu diesem komplexen Thema, in einem komplexen Symposium mit Rednern und Rednerinnen, die zu den verschiedenen Fragestellungen sehr differenziert Stellung genommen haben, zu halten, ist nicht so ganz einfach. Ich habe zudem noch ein Thema, das sich mit der dunklen Seite der Identität befasst, der Stigmatisierung. Und man kann Stigmatheorie und Identitätstheorie nicht voneinander ablösen. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. Und hier in der Psychotherapie, in der Soziotherapie, in Sozialarbeit und Medizin haben wir in hohem Maße mit Menschen zu tun, die von Stigmatisierungsphänomenen betroffen sind. Und wir sind sehr oft auch mit diesen Menschen, besonders wenn wir im gerontologischen Bereich arbeiten oder im Suchtbereich arbeiten, im Psychiatriebereich, co-stigmatisiert. Das heißt, wir partizipieren an ihrer Stigmatisierung. Das heißt, unsere eigene Identität, zumindest die professionelle, wird von Stigmaprozessen nachhaltig beeinflusst. Auch wenn das die Berufsträger, die Träger von Berufsrollen, die Inhaber eines sozialen Status, nehmen wir mal Oberarzt in der Psychiatrie oder Direktor eines psychiatrischen Krankenhauses, oft nicht merken, dass sie in diesen Halo der negativen Identitätszuweisung eingetreten sind, weil sie sich meistens in ihrer Innenbewegung bewegen. Und dann wird das nicht so deutlich, dass man auch co-stigmatisiert wird. Ich sagte schon, dass man Stigmatheorie von Identitätstheorie nicht loslösen kann. Man muss also gut basiert sein in einer Identitätstheorie, in einer modernen Identitätstheorie, um eine moderne Stigma-Theorie konzipieren zu können. Und der Kollege Kolb hat ja in seinem Eingangsvortrag eine schöne Tour d'horizon, eine Übersicht über die verschiedenen Identitätstheorie-Mainstreams gegeben, sodass ich mich da nicht vertiefen muss, sondern ich werde dann die indikative Therapie, Theorie über Identität und Stigma hier vortragen. Wir haben uns mit dieser Theorie sehr lange befasst. Die ersten Arbeiten dazu habe ich in den 70er Jahren geschrieben, verschiedene große Arbeiten zur Identitätstheorie. Zurzeit gebe ich einen großen Band über Identität in der Psychotherapie heraus, wo der Kollege Kolb auch mitarbeitet, wo das Identitätsthema aus der Sicht der Psychologie, aus der Sicht der Neurobiologie, aus der Sicht der Philosophie, aus der Sicht der Soziologie natürlich, aus der Sicht der verschiedenen Psychotherapie-Schulen betrachtet wird, sofern die Psychotherapie-Schulen überhaupt zum Identitätsthema etwas entwickelt haben. Nicht alle haben das getan, die meisten nicht, aber einige doch sehr prononciert. Und das wird eine spannende Sache sein. Die wird dem Identitätsthema in besonderer Weise gerecht, weil man das nicht nur aus einer Perspektive ansehen kann und darf. Es muss immer mehr perspektivisch betrachtet werden. Ich möchte beginnen mit einem Text, den ich vor vielen Jahren in einem Aufsatz über Identität geschrieben habe, nur mal so als Einleitung. Am Westufer des Turkana-Sees, früher auch Rudolfsee genannt, in Nordwest-Kenia, nahe beim heutigen Narikodome, saß ein Junge und betrachtete sein Spiegelbild im Wasser, das an diesem windstillen Tag klar und ruhig seine zurückweichende Stirn, den wenig vorspringenden Oberaugenbrust, die kräftigen Backenknochen, sein langes wildes Haar und seine dunklen Augen in dem nicht sehr großflächigen Gesicht auf der Oberfläche vorspiegelte. Der Turkana Boy, so wird er in der Wissenschaft genannt, vor ca. 1,6 Millionen Jahren, blieb lange vor diesem Spiegelbild hocken, gebannt von dem, was er sah. Fasziniert, wie vielleicht der Sohn des Flussgottes Hephaistos, Narziss, oder wie jedes Kind, das sich zum ersten Mal in der Widerspiegelung des Wassers erblickt. Vielleicht mag den Finder des 1984 entdeckten Skelettes am Flussufer die Frage aufgekommen sein, ob dieser frühe Mensch wusste, wer er war. Diese Frage nach einer persönlichen Identität mag die spezifische Frage eines modernen Menschen sein, entstanden aus dem neuzeitlichen Identitätserleben eines Subjektes, das sich historisch zu begreifen sucht. Der fragt, oh, mein Ahne, hat er sich schon die Frage gestellt, ja bin ich? Warum sonst suchen und untersuchen Wissenschaftler ihr Projekt, gefordert aus öffentlichen und privaten Mitteln, Knochenteile und Artefakte von Wesen, die zu unseren Vorfahren zählen könnten? Sie haben die aktuelle Diskussion in der Presse wahrscheinlich verfolgt, also es gibt noch etwas Älteres als Lucy. Und dieser Turkana Boy war auch die wissenschaftliche Sensation. Wir schauen danach, weil diese Frage auch ein Moment unserer Identität ist. Wir wollen wissen, wer wir sind und woher wir kommen. Ist es nicht einer der vielen Versuche der Wissenschaften, in denen und durch die sich der Mensch selbst zu verstehen sucht? Sind Humanwissenschaften letztlich nicht Identitätswissenschaften des modernen, spätmodernen Homo sapiens sapiens, der vielleicht an der Schwelle zu einem posthumanen Zeitalter steht, der Zeit der Zyborgs, der Zeit der Klone? Fragen nach der Identität des Menschen haben also eine grundsätzliche Qualität. Und ich habe mich bewusst, damals, als ich mich mit dem Identitätsthema auseinandersetze, in die Paläoanthropologie begeben, weil, wenn wir uns heute verstehen müssen, wir müssen das heute, und wenn wir uns verstehen wollen, dann ist die Frage nach dem Herkommen, unserem Herkommen, eine wichtige Frage. Diese Fragen sind so komplex, dass sie in der Tat in multidisziplinären Diskursen oder multitheoretischen Explorationen bearbeitet werden müssen. Das heißt also, wir können das nicht nur aus der Ebene der Philosophie oder aus der Ebene der Psychologie angehen, das Identitätsthema, sondern wir müssen es aus allen wichtigen Humanwissenschaften angehen und betrachten. Ich möchte es hier mal bewenden lassen. Wenn wir jetzt die Frage, die ich da gestellt habe oder die ich für den Entdecker gestellt habe, wusste der, wenn wir die einmal versuchen zu beantworten, dann müssen wir in ähnliche Funde aus der gleichen Zeit gehen und dann finden wir gute Schädelfunde, wo die Schädelkalotte, wenn sie ausgegossen ist, deutlich macht, dass es schon ein Wernicke-Zentrum an der Broca-Zone gibt, Broca-Zentrum gibt. Das heißt also, dass die Hirnareale, die für Sprache notwendig sind, dass die schon vorhanden waren. Wir haben ein Hirngewicht von etwas über 900 Gramm, also das ist schon ganz schön. Eine halbe Million Jahre vorher war das 600 Gramm, also so. Wir haben einen abgestiegenen Kehlkopf, das heißt also im Unterschied zu unseren äffischen Brüdern und Schwestern, die wir immerhin 98,% genetische Übereinstimmung haben, haben wir hier eine Möglichkeit, Sprechwerkzeuge zu haben, die artikulieren können, also nicht nur pfeifen und zwitschern können und kreischen können, sondern das war damals schon vorhanden. Es spricht sehr vieles dafür, dass diese Menschen Sprache haben. Wie immer einfach auch die Gestalt sein mag. Und wenn wir dann schauen, in diese frühen Kulturen aus dieser Zeit, dann sehen wir, dass gerade in dieser Zeit die Kunst, Steinkeile zu machen, eine kleine Revolution erfahren hatte. Also die vorausgehenden 600.000 Jahre haben immer die gleichen Faustkeile benutzt. Dann plötzlich hat jemand entdeckt, hat eine ganze Gruppe entdeckt, wie man die doppelt abspalten kann, sodass scharfe Klingen entstehen. Und das ist so fein gemacht, dass man das nicht industriell herstellen kann, man spricht dann von Industries, also die wurden wirklich seriell hergestellt, ohne dass da gelehrt wurde, dass die Technik gelehrt wurde. Das kann man nicht nur abschauen. Das muss gemacht werden. Und hier sehen wir in dieser primitiven Gesellschaft offensichtlich auch Spezialisierung. Das heißt, in dem Moment, wo die Gesellschaften dieser frühen nomadisierenden Gruppen Spezialisierungen entwickeln, haben wir eine andere Quelle der Identitätskonstitution als die Naturwüchsige, die etwa im Unterschied Männer, Frauen. Oder, was es damals schon gab, Heilkundige, denn wir haben Knochen, die zeigen, ein komplizierter Bruch wurde geheilt, er ist versorgt worden. Wir können aus vielen kleinen, aus der Paläoanthropologie stammenden Informationsstückchen sehen, es gab unterschiedliche Qualifikationen. Heute würden wir sagen, professionelle Identität. Nicht? Da gab es Werkzeugmacher sozusagen. Und durch all diese Befunde wird dann die Beobachtung gestützt, dass die Hirnkapazität wohl da war und dass meine Extrapolation von der Szene am Ufer des Sees vielleicht gar nicht so falsch ist. Man schaut sich im Wasser an und stutzt und sieht seinen Bruder neben sich und sieht, dass der da ist und dort ist er auch. Und das sind diese kognitiven Prozesse des Selbsterkennens, die Spiegelung, die Widerspiegelung im Gesicht der anderen, die ganz alt ist, die auch schon bei unseren äffischen Brüdern da ist, diese Widerspiegelung wird überschritten durch das Erkennen, dass in der spiegelnden Fläche eben noch ein anderes Bild da ist. Wir haben die Widerspiegelung im Gesicht. Die Mutter lächelt, das Baby lächelt zurück, das Baby lächelt, die Mutter lächelt zurück und so weiter. Und wir haben die Widerspiegelung in Spiegelflächen und in dieser Spiegelfläche sehen wir auch die anderen und erkennen, differenzieren. Aha, es gibt uns in einer besonderen Art und Weise. Das ist die Basis der Abstraktion, die im 18. Monat postnatal anfängt, wenn die Kinder nämlich sich im Spiegel erkennen, lernen und die dann mit 2,5, 3 zu einem rudimentären Identitätsgefühl führen und mit 4 etwa, 4 Jahren etwa zu einer ausgebildeten Identität von einem kleinen Jungen in der Straße und fragen sie 9, was machst du denn? Dann sagt er, ich bin das Peterchen X und ich wohne in der Straße Y und mein Vater ist Psychotherapeut. Er sei. Und dann hat er schon eine klare, ausgebildete Identität, hat das 2,5-Jährige nicht. Und hier sind wir mitten in den Identitätsprozessen, die wir evolutionsbiologisch herleiten und bestimmen können. Ich vertrete heute die Position und seit vielen Jahren schon, ohne ein Verstehen unserer evolutionären Entwicklung, unserer evolutionären zerebralen Entwicklung, denn aus der Menschheitsgeschichte hat sich ja auch unser Gehirn entwickelt, ist das, was uns die Neurobiologie, die bildgebenden Verfahren vermitteln, nicht wirklich interpretierbar. Also warum hat sich der orbitofrontale Kortex beim Menschen so entwickelt, und beim Schimpansen nicht. Also diese paar Prozentchen, wo wir uns unterscheiden im genetischen Potenzial, diese anderthalb Prozentchen, vielleicht sogar noch weniger, sind genau in den Strukturen des präfrontalen Kortex, des Neokortex. Da liegen die Unterschiede. Und was sich dort entwickelt hat, hat sich entwickelt in der Auseinandersetzung mit der Natur, mit der menschlichen Auseinandersetzung, mit der Natur mit der Auseinandersetzung der gemeinsamen, die Menschen durch ihren Weg durch die Geschichte, das ist eine gemeinsame Auseinandersetzung, unternommen haben, und aus denen haben sich dann unsere kognitiven, emotionalen und unsere Willensstrukturen entwickelt. Ich soll ja über Stigma sprechen, nicht? Und ich muss trotzdem mal noch kurz ausholen, damit Sie sehen, woher kommt das denn alles? Denn das, was in der Evolutionsbiologie geschehen ist, wiederholt sich in einer gewissen Weise in jeder Ontogenese. Und heute kommt man wieder in der Evo-Devo-Bewegung zu einer stärkeren Verschränkung von Phylogenese und Ontogenese. Das war mir eine Zeit lang verboten. Die Genetik macht das heute möglich, dass das legitim ist, das wieder zu tun. Wir finden diese Prozesse also in jeder Ontogenese und sehen, dass es identitätssensible Phasen gibt. Genau wie es sprachsensible Phasen gibt, gibt es identitätssensible Phasen. So ein einfaches Beispiel, die sogenannte rollenspielsensible Phase zwischen 4 und 6 Jahren. Da können Kinder Rollen, Mutter, Vater, Kind, Räuber, Gendarm spielen und so weiter. Das kann das 2,5-Jährige, 3,5-Jährige nicht. Da ist noch kein Role-Taking möglich. Ja, und in dieser Zeit plötzlich wollen die in Rollen spielen. Dann spielt die 4-Jährige und die 5-Jährige Mutter und Vater. Und der 3- oder 2,5-Jährige ist das Kind. Ja, der spielt das Kind. Und das ist ein Zeitfenster, wo Kinder Spielkameraden haben müssen. Wo Kinder ältere Geschwister haben müssen. Denken wir an ein Kindfamilie. Was da passiert oder was da fehlt, wenn dieses Zeitfenster, dieses sensible Zeitfenster nicht bedient wird. Die empirische Entwicklungspsychologie ist heute also mit der Entwicklungsneurobiologie verschränkt. Nämlich wir wissen, was eine sensible Phase ist, dass dort in einer solchen Phase etwas aufschaltet, dass wir Genexpressionen haben, dass in der sprachsensiblen Phase 2 das kindliche Gehirn schreit, Sprachen, Plural, kommt herein, hier bitte noch einen Dialekt, vielleicht im Grenzgebiet zweisprachig, eventuell dreisprachig, Sprachen kommt herein. Und wenn die dann angeboten werden, diese Sprachen, gute und schlechte Worte, beides kann da drin sein, dann wird uns die Sprache geschenkt und trägt zu unserer Identität maßgeblich bei. Und das ist nebenbei ein Argument gegen diese modische Metapher von der Patchwork-Identität, die, wenn man sie mal genauer anschaut, gar nicht so stark durchträgt, wie das modisch so ist. Denn seine Sprachidentität bis in den Akzent, den man als gut Englisch sprechender oder Russisch sprechender Nicht-Native Speaker behält, ist eine hohe Kontinuität. Und die von der Sprache vermittelten Bilder, die kognitiven Stile, die emotionalen Stile, haben eine hohe Identität. Und diese ganzen angeblich über die ganze Lebenszeit geltende Bindungsmuster, die eine bestimmte Gruppe von Bindungsforschern uns anbietet, ja, Mutter-Kind-Interaktion, Bindung für das ganze Leben, Bindungsmuster für das ganze Leben, die sollen ja angeblich eine hohe Identität haben. Ja, und dann wird es schwierig, wenn man auf der einen Seite sagt, na, Patchwork-Identität, auf der anderen Seite behauptet, dass es lebenslang prägende Muster gibt und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also so ganz patchworkig sind sie alle nicht. Die Intelligenzforschung, die Longitudinale, hat gezeigt, dass kognitive Stile sich kaum ändern. Da können sie wirklich hart dran arbeiten, sind in hohem Maße stabil. Für die Psychotherapie keine so schönen Befunde. Und das sind sehr gute Befunde. Und da sehen Sie also, dass um diese Core Elements herum gruppieren sich dann die Patches. Das hat sich bei den Nomaden immer schon so abgespielt, dass sich da so kleine, so ein Flickerteppich, Sie alle sind natürlich auch ein Flickerteppich von Erfahrung, aber in diesem Gewebe haben Sie Durchschluss und Kette. Und die Kette, das sind diese festen Fäden in so einem Patchwork, tätig. Diese Fäden sind da und sind äußerst stabil. Und die gewährleisten eben doch so etwas wie eine Identität, die aber durch den Durchschuss trotzdem eine hohe Flexibilität haben kann, sodass wir in einer modernen Identitätstheorie stabilisierende Muster haben und Flexibilitätsmuster. Und das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir zu hohe Flexibilitätsmuster haben, dann sind wir wirklich dort, wo was Sennett beschrieben hat vom flexiblen Menschen, und dann kommen wir ins Schwimmen. Wenn wir zu starre Muster haben, zu viel Kette, dann sind wir zu festgelegt durch fixierende Narrative, durch Wiederholungszwänge, durch unbewusste Traditionsströme, die hindern uns dann daran, uns adäquat anzupassen. Und diese ganze Frage muss durch Längsschnittforschung nochmal durchleuchtet werden und angeschaut werden, und dann kommen wir zu etwas differenzierteren, forschungsgestützten Modellen. Und hier oben haben Sie so ein Modell, das ich noch vor Jahren entwickelt habe. Und das eigentlich, wenn man es nur so ansieht, ein falsches Modell ist. Denn da haben wir Mann und Frau, Mutter und Sohn, oder wie immer Sie das konfigurieren wollen, da sind es zwei. Dadurch ist das Modell falsch. Also Sie müssen sich dieses Modell so vorstellen, dass hinter dieser dialogischen Situation auch noch andere Menschen stehen, die sind damit drin, wir sind in Polyaden zum Menschen geboren worden und in den Schoß der Familie hineingeboren worden, das heißt, also wir sind vielfältig. Also nehmen Sie diese dyadische Konstellation nur als einen Ausschnitt aus einer polyadischen Interaktion. Polyade heißt also eine Gruppe von Menschen, die ums Feuer sitzen oder früher, wo es kein Feuer haben konnten, ums Aas sitzen, beim Aassammler, und dann sitzen da rum und sprechen, schnattern hin und her, und in dieser Polyade entstand Sprache als Polylog, nicht als Dialog, entstand die Identität eines sehr guten Jägers, die Identität einer heilenden Großmutter. Heute in der Evolutionspsychologie entdecken wir die Großmütter in ihrer Bedeutung neu, ganz spannende Befunde. Entdecken wir einen schnellen Läufer, entdecken wir eine gute Fellpräparatorin. Also wir haben schon in diesen einfachen Gruppen, die vielleicht 15 Menschen umfassen, haben wir schon eine Spezialisierung. Und wir entdecken auch das schwarze Schaf der Familie. Wir entdecken den Nicht-Beliebten oder die Nicht-Beliebte. Wir entdecken den Außenseiter, wir entdecken den Omega, wie immer Sie das nennen wollen. Diese Omega-Tiere entdecken wir schon in den Primatengruppen, der verschiedensten Primaten. Die werden misshandelt, die werden torturiert, die werden kujoniert, die werden gefoltert, die werden ausgeschlossen, die werden verfolgt. Also wir haben auch dort schon Stigmatisierung. Und in größeren Populationen, wie wir das bei den Bergpavianen in Abyssinien, die kann man gut untersuchen, sehen kann, da haben wir ganze Gruppen, die marginalisiert sind, die man nicht will, denen man nichts gibt und so weiter. Und der ethnologische Befund ist ganz ähnlich, dass in einem Dorf, das eine an sich altruistische Kultur hat, ein Schwein gejagt wird, ein Kapari-Schwein im brasilianischen Urwald, und die Familie, die aber keinen Jäger mehr hat, weil der verunfallt ist, kriegt nichts ab und alle kriegen was ab. Das sind höchst spannende Dinge, wo wir rudimentäre Stigmatisierungsprozesse am Werk sehen, nämlich diese Zuschreibung, du gehörst eigentlich nicht zu uns oder du gehörst zwar zu uns, aber du bist das schwarze Schaf. Und das mündet natürlich immer in Handlungen. Und diese Handlungen, diese Interaktionen werden aufgenommen, werden von uns registriert und haben Wirkung. Diejenigen, die marginalisiert werden, die geschlagen werden, die doch nur schnell angeschaut werden, ja, das kennen wir doch überall, wir haben einen Team, wird jemand schnell angeschaut, so, die bleiben uns ja, diese Blicke, diese Gesten oder diese Intonationen, also Stimmintonation ist von hoher Wichtigkeit. Die bleiben ja nicht irgendwie in der Luft hängen, sondern die gehen uns unter die Haut. Die bleiben uns nicht in den Kleidern hängen, sondern die gehen uns unter die Haut und sie lösen uns Physiologien aus. Das heißt also, negative Identitätszuweisungen oder Stigmatisierungen lösen Gefühle von Stress aus. Und dieser Stress kann sich habitualisieren und Sie können das in die Kleinkindforschung reinschauen. Lassen Sie die Forschung beiseite, wenn Sie als Mutter oder Vater mit hellen Augen die Kindergartenkinder beobachten, dann sehen Sie immer, dass es da so abgelehnte Kinder gibt. Und wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, vielleicht waren Sie so jemand, vielleicht, da gibt es die Flasche vom Dienst. Ja? Wenn Fußball gespielt werden soll oder so, also den will keine Mannschaft haben. Oder die will keine Mannschaft haben. Da gibt es Menschen, die chronisch Mauerblümeln oder können nicht abgelehnt werden und das tut ihnen nicht gut. Sie nehmen das auf, sie internalisieren das nicht nur szenisch durch die Verinnerlichung von Bildern oder besser von Filmen. Lassen Sie den ganzen Imago-Gedanken mal, tun Sie den mal raus. Es gibt nicht ein Imago, ja. Sondern es gibt nur Imagines im Film. Das heißt, es ist immer sind es Szenen und Szenenfolgen. Also immer Vater im Magen, Mutter im Magen. Nein, ist nicht so. Wir haben hier keine Diapositivkasten, dass man irgendein Geburtstagsfoto von Mutter oder Vater aussucht, das ist es. Sondern wir haben Szenen, Szenen, Geschichte, Filme. Und diese Filme, anders als unsere Filme im Kino, diese Filme sind holographisch, die sind mit Gerüchen, ja, haben wir noch nicht, im Computer kommen keine Gerüche raus, ja, sind mit Gerüchen erfüllt, die sind mit Geräuschen erfüllt, da geht also vielleicht eine Zugluft von der Türe rein, also solche Filme sind das. Also das sind die Internalisierungen, die wir haben, im Guten wie im Schlechten, und die werden dann entsprechend zerebral eingespeichert, und wenn das böse zu böse Worte sind, ja, und böse Blicke sind, dann werden sie eingespeichert, über die Bedrohung eben als Szene im Hippocampus, die zum limbischen System, zu der Amygdala-Gleichung verbunden ist, mit Erregung und Angst, die zum Präfrontalkortex verbunden ist, mit Kognitionen der Hilflosigkeit, gelernte Hilflosigkeit, mit Kognitionen der Verstellung. Finden wir bei den Affen ganz klar, die verstellen sich, die betrügen, die lügen. Also solche Muster werden entwickelt, die puffern Stress, solche Muster, und sie sind verbunden mit einer Abspeicherung nicht nur der äußeren Szenen, irgendein bedrohendes Team, sondern mit einer Abspeicherung der inneren Szenen. Das heißt, was physiologisch in meinem Körper losgeht, wird ja auch gespeichert. Jede Internalisierung, jede Sozialisation hat eine doppelte Abspeicherung. Vielleicht noch mehr. Eine kognitive, eine zerebrale, eine emotionale, also eine zerebrale Abspeicherung und eine der inneren Szene, der inneren Physiologie eben, also eine immunologische Abspeicherung. Und das insgesamt bestimmt die Befindlichkeit eines stigmatisierten Menschen oder eines, der wohlgelitten ist und der kleine Star, das kleine Prinzchen, der Klassensprecher, die Klassensprecherin. Nicht? Böses wie Gutes wird in dieser komplexen Weise abgespeichert in der Psychotherapie. Kommt das hoch oder wir reduzieren das und wir stehen dann vor der Frage, wie können wir Muster, die dysfunktional geworden sind, wie können wir die ändern oder können wir die überhaupt ändern und in welchem Umfang? Das sind heute die wichtigen, interessanten Fragen, die in einer Interaktion von Sozialwissenschaften, von Neurobiologie und von Evolutionsbiologie zu der Evolutionspsychologie beantwortet werden müssen. Denn wie wir uns verhalten, wenn wir stigmatisiert werden, welche Antwortreaktionen wir haben, die sind evolutionsbiologisch bestimmt. Sie sehen das sehr schön, etwa im Migrationsphänomen, im Bereich, wo ich mich intensiver mit befasst habe, weil ich vom Herkommen ein bisschen aus der Ecke komme, mit russischen sogenannten Auslandsdeutschen oder mit den Russen, die aber einen deutschen Pass haben, oder mit den Türken. Ja. Also die Stigmatisierung kommt von außen und sie trifft die schwachen Mitglieder der stigmatisierten Population, nicht den Bundestagsabgeordneten, der bei den Grünen ist, trifft das nicht so. Es trifft die Schwachen dort. Schwach heißt, wer keine Ressourcen hat, nicht viel Geld hat. Schwach heißt, wer im Moment keine Chancen hat, also Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit. Das schafft Stress, weil die Makrogesellschaft das nicht toll findet, diese Russenmafia, nicht die Russen, aber hier diese russlanddeutschen Jugendlichen, das schafft für die Stress und Stress will gekocht werden oder wird kreativ gelöst und was macht man? Man segregiert sich. Das heißt, man bildet ein In-Group. Das haben ja die Jugendsoziologen von Hugelmann für türkischen Jugendlichen, es gibt keine andere Studie über die russischen Jugendlichen gezeigt, nicht, die bilden ein sogenanntes In-Group-Phänomen, die draußen interessieren nicht. Die Werte sind in der Innengruppe, da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich stark und rüstet auch gegen die Makrogesellschaft auf. Nee, also wenn da jemand quer kommt, der da nicht zugehört, der kriegt den einen. Dadurch wird die Stressphysiologie aus dem Furchtsektor genommen und in den Aggressionssektor hinübergespielt. Bei dieser Physiologie bin ich gar nicht so unterschiedlich, denn ich habe, wenn ich in Fluchtstress bin und Panikstress bin, habe ich eine ganz ähnliche Physiologie, als wenn ich im Angriffssektor bin. Ja, bei beidem das adrenale System hochgefahren, hohe Cortisolausschüttung, damit ich ordentlich Power habe, dass ordentlich Glucose freigesetzt wird zum Fliehen. Fliehen heißt, ich bin nicht in der Situationskontrolle. Nicht? In dem Moment, wo Entsatz kommt, Zusatztruppen drehen die Fliehenden um und dann geht es rückwärts. Und dann brauchen sie nicht, sich erst aus der Angst zu holen, die bleiben auf dem selben hohen Level und gehen wieder zurück in den Kampf. Und so finden wir das bei diesen marginalisierten Gruppen, finden wir das auch, dass eigentlich der soziale Stress sich umpolt in ein erhöhtes aggressives Potenzial. Und es wird durch die In-Group im Wesentlichen ein Blumungskind-System auch wieder gibt, indem man nicht nur der dreckige X, der schmutzige Y ist, sondern da ist man was, führt zu positiven Kognitionen und Selbstattributionen, die allerdings mit der übergeordneten Gesellschaft nichts zu tun haben wollen, da kriegen sie nichts, und die dann zu dieser Gesellschaft hin eine hohe Devianz-Tendenz entwickelt. Und man geht nicht mehr auf den Wegen der Gesellschaft, den ausgetretenen, sondern man geht eigene Wege und die sind manchmal deviant. Mit Physiologien, die sehr sensibel, leicht triggerbar sind im aggressiven Bereich. Das alles ist natürlich verbunden mit entsprechenden Kognitionen, mit Selbstattributionen, die sich gegen die Fremdattributionen der Gesellschaft stellen. Die sagen hier, diese Arbeitslosen, Nichtsnutze, ja, sind wir nicht, wir haben Power. Ist es verbunden mit entsprechenden Emotionen, Emotionen der Feindseligkeit und Ablehnung zur Außengruppe, ein Out-Group-In-Group-Phänomen und positive Emotionen, Kameradschaft, Durchhalten, niemanden verraten, die Polizei ins Leere laufen lassen, positiv nach innen. Es kommt ja noch ein weiteres wichtiges Phänomen hinzu, nämlich die Volition. Das heißt, also im Identitätsprozess habe ich Kognition, Emotion und Willensentschlüsse. Der Willensentschluss, Ausländer raus. Das ist ein kollektiver Willensentschluss. Oder wir brauchen die Gesellschaft nicht. Ein kollektiver Willensentschluss. Und diese kollektiven Emotionen, Kognition und Volition sind dann identitätskonstituierend. Wenn das eine Devianzgruppe oder eine deviant gemachte Gruppe, weil sie keine Integrationschancen bekommen haben, dann haben wir auch, wir wollen zu dieser Gesellschaft nicht hinzugehören. Unser Gehirn ist ja, das wissen wir heute, in hohem Maße plastisch. Und da wir in der Frühadoleszenz oder Pubeszenz nochmal eine massive Entwicklung des frontalen Kortexes haben und des zingulären Gyrus, also wichtige Informationszentren, da werden ganz viele neue Neuronen sprießen dort aus und Netzwerke gebildet. Und wenn in dieser Zeit, dieser frühen Adoleszenzzeit, sich stigmatisierte Identitätsgruppen bilden, also Subkulturen, bahnt sich das natürlich sehr stark. Dann kommt eine ganz üble Sache. Die Evolution ist ja großzügig, nicht? Die sagt, jetzt sprießen wir jede Menge neuer Neuronen, fangt bitte mit da mal was mit an. Wir haben solche Phasen im Alter von 4, im Alter von 3 Monaten, wir haben solche sensiblen Phasen. So, wenn dieses Angebot, dieses biologische Potenzial, das da ist, nicht genutzt wird, wenn das nicht bedient wird, dann werden nach einer Zeit, in der Hochadoleszenz, Spätadoleszenz, werden die neuronalen Bahnungen, die nicht genutzt wurden, ausgeleert. Pruning nennt man das. Und das heißt, die sind dann weg. Das ist biologisch ganz sinnvoll, weil unsere Natur nicht verschwenderisch ist. Die lässt nicht ein ganzes Haus voll beleuchtet, blau, nachts durchleuchten, sogar am Tag durchleuchten. Nee, die Bahnen, wo der Strom fließt, kostet Energie, baut man ab. Was das für eine Psychobiologie, Entwicklungspsychobiologie des Jugendalters bedeutet, das muss man mal ermessen. Und deswegen sind die Rehabilitationschancen von derart stigmatisierten jugendlichen Gruppen, die ihr Potenzial deviant vernutzen, eventuell devianter Intelligenz mit hoher krimineller Energie, und dann in den Ausjährprozessen, in den Pruning-Prozessen, das Ausschneiden dieser Neuronen, sich fixieren, da können sie die Chancen sehen oder die schlechten Chancen, die schlechten Karten sehen, die für ihr Leben haben. Und wir sehen solche Probleme, wir kennen die seit langem, im Bereich der Drogenabhängigkeit. Ich arbeite seit 1967, von der Studentenzeit bis heute, im Bereich der Drogenabhängigkeit und habe da sehr viele Sachen angestoßen, begleitet heute durch Supervision. Und dann sehen wir diese Karrieren, diese Negativkarrieren. Wir sehen die auch im Devianzbereich, diese Negativkarrieren. Das hat sehr viel mit Physiologien zu tun, das ist die biologische Seite, und sehr viel mit negativer Identität, mit Spoiled Identity, wie Irving Goffman 1963 den Begriff Stigma nannte. Weil die Außenstigmatisierung sich einschreibt in unsere Gehirne. Sie schreibt sich auch in unsere Gesichter ein. Hassvolle Gesichter, verbitterte Gesichter, Embitterment-Syndroms, die sich entwickeln. Und die zu einer doppelten Innenstigmatisierung führen. Nämlich entweder im Bereich der erlernten Hilflosigkeit, Learned Helplessness und ähnliche Theorien. Ne? Seligman ist ja nur eine Theorie von vielen guten Selbstattributionstheorien und Kontrolltheorien. Also wir fühlen uns hilflos. Ich sagte doppelt, wenn man mit solchen jungen Leuten arbeitet, ja, mit solchen Muckis, Kampfsport, Splotch-Systeme, diese russischen Kampfsportarten, absolut astrein, ja, die machen wirklich diesen normalen Judoka alle, kein Thema, ja. Wenn man so Sixpack-Muskelbau, wenn man die dann in einen Kontext bekommt, wo die anderen nicht da sind, dann werden die plötzlich ganz hilflos und ganz zerlegen. Und dann sieht man, dass diese im Schlägermilieu Top-Leute auch erlernte Hilflosigkeit haben. Also sie haben in ihrer Innengruppe eine hohe, zum Teil deviante Kompetenz im Suchtbereich, die erstehlen, ertrügen, erobern, sich die 250 Euro, die die für ihr Dom pro Tag, ja, wer von Ihnen könnte das, ja, also hochkompetent pro Tag holen, und da haben Sie Ihre Kompetenz auf der anderen Seite, sind Sie demontiert in Ihrer Selbstentwicklung, weil Sie in wichtigen Phasen dann nicht die Förderung bekommen haben, die Sie für komplexe, multikulturelle, für komplexe Gesellschaften, die differenziert professionell sind, dafür werden wir nicht ausgerüstet. Unter dieser Perspektive kann man auch natürlich schauen, wie wenig moderne Psychotherapie bei Jugendlichen, das gibt es ja praktisch nicht. Es wird zwar behauptet, es gibt Jugendlichenpsychotherapie, wir haben ja auch eine Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, aber wenn das ehrlich ist, Kindertherapie ist einiges, Jugendlichenpsychotherapie ist praktisch nichts, nur Name. Es gibt einen European Journal for Adolescent Psychotherapy and Psychiatry. Also nicht sehr viel an therapeutischer Forschung da, vor allen Dingen keine, die diesen neurobiologischen Fundus, den wir jetzt haben, einbeziehen. Also da ist ganz viel zu tun. Und die bleiben ja nicht Jugendliche, sondern die werden ja junge Erwachsene. Und dann treffen wir Menschen in Negativkarrieren, stigmatisierten Karrieren, mit dem Phänomen des akkumulativen Stigmas. Es gibt ja nicht nur ein Stigma. Also, das Klassische ist arm, alt, krank. Arm, alt, krank, Frau. Arm, alt, krank, Frau, Migrantin. Arm, alt, krank, Frau, Migrantin, Unterschicht. Arm, alt, krank, Frau, Migrantin, Unterschicht. Mischling, Schwarz, Nigger und so weiter. Also diese akkumulativen Stigmatisierungen, und je mehr Stigma ein Mensch aufgehäuft bekommt und je weniger die Chancen sind, dass er eine In-Group hat, die ihn entlastet und in diesem Sinne lebensrettend und funktional ist, wie deviant wir die auch und dysfunktional wir sie auch im makrogesellschaftlichen Umfeld betrachten. Weil für diese Menschen sind die funktional. Genau diese ganzen Muster, diese Negativmuster, Aggressionsmuster, zum Beispiel Muster des Betrugs, der Lüge, hohen Maße funktional, wenn wir denen das da wegmachen wollen, wir wegnehmen wollen, also bei der Herzkarrieren, bei Drogenabhängigen, die wollen das zunächst nicht, wir gehen denen wirklich an die Lebensbewältigungsmuster und deswegen machen sie das. Es ist ja keineswegs nur, dass es die Gier nach der Droge, nach der Lust oder was man ihnen da alles zuschreibt, nein, es sind lebenssichernde Muster, die sie auch in der Szene halten, wenn sie wissen, dass sie von der Gesellschaft nur ganz geringe Chancen bekommen. Wir erleben das immer wieder. Wir haben nach 6, 8, 12 Monaten Therapie, haben wir die drin geblieben sind, das sind immerhin 70%, die Programm geblieben sind, haben wir die drogenfrei. Die sind auch hoch motiviert. Wenn sie im Re-Entry-Programm 2, 3 Jahre draußen, kriegen die Chancen nicht, fallen wieder zurück. Nicht, weil sie zu übel sind und weil sie schlechte Menschen sind, weil sie keinen Charakter haben, sondern sie kriegen nicht die wirklich nachhaltigen Chancen, und dann gehen sie wieder zurück in ein Milieu, für das ihre Muster ausgebildet sind. Und für die anderen Milieus haben sie zum Teil nicht gute Muster ausgebildet, sodass wir Menschen mit harten Karrieren im Suchtbereich, in der Devianz, zum Teil in der Psychiatriekarriere sehr schlecht rehabilitieren können, weil die Stigma-Prozesse werden in der Klinik ausgesetzt für eine Zeit und die kommen dann wieder. Ach, der Fall in der Klapse. Gehen wir besser mit dem nicht zusammen. Deswegen müssen wir uns mit diesem Stigma-Problem befassen, auf zwei Ebenen. Wir müssen es verstehen. Verstehen in dieser Breite, wie ich das versucht habe aufzuzeigen. Ist auch geschrieben, gibt es Aufsätze von mir drüber, auch wo diese biologischen Sachen mit drin sind. Und wir müssen schauen, wie wir Netzwerke der Hilfeleistung schaffen oder die bestehenden Netzwerke, die haben wir in der Drogentherapie, wie wir die noch verbessern, weil es ist eben mehr als diese Dyade. Jetzt will ich nochmal darauf hin, auf dieses Bild hingehen, damit wir diese Prozesse auch nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, das sind zwei aus einem Netzwerk. Haben wir noch Zeit? Wunderbar. Ich spreche ihn an Toni. Ja? Ich sage nicht Herr Professor Leitner. Und er schaut zurück und sagt, wenn die Leitner haben können, noch 5 Minuten, sage ich Herr Professor Dr. Petzold, gut österreichisch Stück. Teil so angesprochen. Passiert alles nicht, weil auf der Ebene, in der Nonverbalität, im Verstehen, wir kennen und so weiter, der weiß auch, dass ich das pünktlich Schluss mache. So, dann läuft es in der Situation. Ja, so kennt man sich. Das heißt, ich attribuiere ihm etwas, was ich weiß, und wenn der was machen muss, von dem ich nichts weiß, weil ich ihn so gut kenne, sage ich, der macht das gut. Das heißt, also ich generalisiere meine Positivattribution. Und der schreibt mir das zurück. Und dann haben wir diesen permanenten Austausch von Attributionen, diesen positiven und negativen. Die alten Identitätstheorien haben das auch schon gewusst. Nicht? Man schreibt sich das zu, wusste auch schon mit Erikson. Nur der hatte noch nicht das Instrument der Attributionstheorie und die Forschung dazu zur Verfügung. Hat er nicht gehabt. Und deswegen sind da auch ein paar Fehler in der Theorie drin. Also die Grundintuition war genial. So, wenn ich einer Attribution zuschreibe, ja, hier den René, sage ich, das ist ein guter Berater. Jetzt kriegt er diese Attribution, ja, auch eine positive, und in seinem präfrontalen Kortex, sagt er, warum sagt er, warum nimmt er mich jetzt als Beispiel? Grübel, grübel, grübel. Also, er bleibt in der kognitiven Einschätzung, stimmt das nicht? Und erst wenn da eine Übereinstimmung kommt, wird es internalisiert. Das sehen Sie hier an dieser Rundschleife, Internalisierung. Aber es ist nicht nur die kognitive, präfrontale, zum Teil hippocampale Einschätzung, sondern da kommt so ein unbehagliches Gefühl vielleicht, und er kennt mich auch, dass ich das nicht tue, aber es könnte ja sein, Prüfungskandidat, ne? Will er mich hier vorführen, und dann wird das limbische System hochgeschaltet. Wenn Sie diese Blasen da oben sehen, nicht? Da sehen Sie diese internalen Prozesse. Also es läuft immer bei einer Attribution was Kognitives mit, und es läuft auch was Emotionales, mehr oder weniger stark. Und wenn das mehr oder weniger stark zum Starken hin tendiert, wird auch das amygdaloide System aufgeschaltet, ich kriege richtig Physiologie. Wiederum bei Prüfungen. Oder Josephine an die Tafel, ja. Ja, da läuft das genau ab. Also Josephine wird identifiziert und sie wird vorgeführt. Und sie weiß, dass sie vorgeführt wird. Dann laufen all diese Prozesse ab. Nun, diese identitätsstiftenden fremdattributiven Prozesse werden immer parallel mit selbstattributiven Prozessen abgeglichen. Du bist ein, Sie sind ein, Herr Dr. Eberheim-Josef, Sie sind ein guter Arzt. Fremdattributiver Prozess. Sagt er innerlich, ja, hat er recht. So, ne? Selbstattributiver Prozess. Wenn das stimmt, nicht, dann haben wir eine Konsistenz. Wenn das nicht stimmt, haben wir einen inneren Konflikt. Der Konflikt ist immer physiologisiert. Diese Prozesse spielen sich jetzt in unserer Identitätstheorie in 5 großen Bereichen ab. Das ist auch empirisch untersucht worden, im Bereich der Leiblichkeit. Die meisten kennen das ja hier. Im Bereich der sozialen Netzwerke, im Bereich Arbeit, Leistung, Freizeit, der Bereich materielle Sicherheit und der Bereich der Werte. Jeder dieser großen identitätsstiftenden Bereiche kann natürlich auch negativiert werden. Also in einer Stigma-Situation sagt man, das der Arzt, Kurfuscher, hat kein Geld gemacht, guck mal hier, fährt ein Fahrrad. Und die Freunde, also was hat der für ein Netzwerk, ist ja unmöglich. Also mit denen ich nichts zu tun habe, spiele nicht mit den Schmuddelkindern. Ist unter Erwachsenen auch so. Es gibt auch Schmuddelerwachsene, mit denen man nichts zu tun haben will, darf und so weiter. Ist nicht standesgemäß, ja. Das sind Stigma-Prozesse auch in diesen verschiedenen Identitätsbereichen, ja. Und Damit wird die Sache etwas schwieriger. Denn es gibt Leute, die sind Top-Sportler, sind da sehr gut und sind woanders Versager. Das heißt, sie haben Identitätsbereiche, wo sie eine starke positive Identifikation, die können jemanden überfallen haben, beraubt haben. Amerikanische Boxstars kriegen trotzdem die positiven Identifikationen. Auf der anderen Seite kriegen die ganzen Identifikationen. Und dann haben wir Leute, die innerlich sehr zerrissen sind, weil ihre Identität innerlich nicht sehr kohärent und inkonsistent ist. Und hier Generalisierungen herzustellen, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt, dass man sich mit seinem Beruf wohlfühlt, dass man Arbeit und Leistung stimmt, materielle Sicherheit könnte besser sein, aber man lebt. Meine Werte, engagiere mich, bin bei Amnesty. Also, die, gut Menschen. Andere sagen, Amnesty, klopft, nee, nichts für mich, ja. Und in der Wertegruppe, in der Wertecommunity, mag das stimmen. Das heißt also, all diese Bereiche, die hier im Positiven als Möglichkeiten sind, sind in der Stigmatisierung im Negativen. Und wie gesagt, akkumulierend. Hier kommt eine ganz traurige Sache hinzu. In Negativkarrieren nimmt die Akkumulierung der Stigmatisierung zu. Das heißt, wenn jemand im 17. Rückfalldiebstahl verurteilt worden ist, dann hat er eine gute Gestalt. Also es ist ein sehr prägnanter Taschendieb. Und vielleicht ist er ja sogar Szene-King unter den Taschendieben. Oder der Sandler-König Eberhard, nicht? Die Nase rot, die Leber, also der ist nicht Sandler einfach, der Sandler-König. Also er hat in dem Milieu, hat einen Status, nicht? Also der trinkt Kübel, der deckt sich mit dem Spiegel zu, wenn er sich auf der Parkbank zulegt, nicht? Nur dieser Status nutzt ihm nichts in der übergeordneten Gesellschaft. Und er wird immer älter und wird immer älter und wird immer gammeliger. Und wird immer kränker, also die Säule der Leiblichkeit wird brüchig, das soziale Netzwerk wird mit dem Alter auch dünner. Arbeit und Leistung, mit dem Clown klappt das irgendwann nicht mehr so gut, das Rheuma kommt. Und so können Sie diese einzelnen Säulen durchgehen und dann kommt zu der Negativstimulierung dann noch eine drauf, nämlich der Abschaum. Und das ist, bestimmte Menschen in der Gesellschaft werden als Abschaum gedacht. Ja, die Leute, die einen gewissen Political Correctness haben, würden das ja nie sagen. Aber wenn sie so ein wirklich Träckchen herunterbekommen, Menschen von unter der Brücke, den lassen sie doch auch nicht nahe an sich rankommen. Wenn sie hinschauen, die ganzen Bettler, wo die Leute einfach wegschauen, ja, und dann vorbeigehen. Das sind Stigmatisierungen für diese Leute. Das heißt, es wird das Muster der Marginalisierung, der Nichtbeachtung, wird verstärkt und wir schützen uns davor und definieren uns zugleich. Das ist das Perfide. Definieren uns zugleich als die Gesunden, erfolgreich und so weiter. Selbst die Gutmenschen, selbst die Sozialarbeit und so weiter, bei denen ist auch dieser Mechanismus da. Als Konsumsmensch ist das hochinteressant, das mal zu anzuschauen, also zum Beispiel mit welcher Unbefangenheit und Frechheit Drogentherapeuten in sogenannten Drogenwohngemeinschaften Post kontrollieren. Ja, machen die Briefe auf. Ja, das ist absolut ein Kriterium von der Briefgeheimnis. Es gibt gar keine Rechtfertigung dafür. Der kann dann aufmachen, kann schütteln, ob da irgendwie Dope drin ist, dann macht er wieder zu. Das ist okay. Also es sind ständig Übergriffigkeiten in Einrichtungen der Drogentherapie, die mit den Augen von Amnesty International betrachtet schon Menschenrechtsverletzungen sind. Also die ersten 4 Monate in so einer Wohngemeinschaft kein Telefonverkehr nach außen. Ja, wer sind wir denn? Das sind Leute, die haben die bürgerlichen Ehrenrechte. Also Sie sehen, subtile Stigmatisierung, wir haben im Psychiatriebereich ganz ähnliche Dinge, da sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben im Gironto-Bereich so diese betuliche Fürsorglichkeit vom goldenen Lebensabend, der aber eigentlich Ausgrenzung ist. stigmatheoretische Brillen aufzusetzen, lohnt sich in vielfältiger Hinsicht. Ich habe das im Gerontobereich, das ist ja bekannt, getan, tun müssen. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich selber auch überprüfen. Denn sonst könnte es Ihnen passieren, dass Sie sich, man freut Sie, einen Text schreiben, wo Sie sagen, naja, die Neurotiker sind Presque-Degeneré, aber manchmal sind auch ganz wertvolle Menschen unter Ihnen. Hat er geschrieben. Ich zitiere nicht diese späten Sachen, die er in seiner Krankheit und dann in seiner Vertreibung über Patienten gesagt hat, das wäre ungerecht, aber es unterlaufen ihm ständig solche Sachen. Die einzige Regel, die Sie verfolgen müssen, ist mir alles zu sagen und nicht zu verschweigen und alles andere werden Sie später erfahren. Ja, in einer Zeit des Informed Consent geht nicht mehr. Nicht? Also wo sind unsere subtilen Stigmatisierungen, wo ist das Hochmunden in den Therapeut-Patient-Beziehungen und wo tragen wir dazu bei, dass wir in einer ganz subtilen Weise vielleicht erlernte Hilflosigkeit unterstützen, anstatt hier Freiraum und erlernte Kompetenz zu unterstützen. Und da sind ganz interessante Entwicklungen der sogenannten positiven Psychologie. Seligmann, erst macht er erlernte Hilflosigkeit, jetzt große Bewegung, positive Psychologie, erlernte Kompetenz. Nicht da muss man hingucken, da gibt es gute Forschung, wie können wir das Kompetenzerleben von Menschen in der Psychotherapie fördern. Wie können wir subtile Stigmatisierungen auf dem Weg, aus dem Wege bringen und Identitätsaufbau positiver Identität befördern. Es ist interessant, dass in den psychotherapeutischen Verfahren, ich sagte es am Anfang, es kaum solide Arbeiten über Identität gibt. Der Erikson hat das zwar gemacht, aber gucken Sie in die klinische Literatur der Tiefenpsychologie, da ist dieses Thema in der klinischen Literatur, Kasuistik, ganz wenig drin. Das heißt, es ist ein Thema, das müssen wir hineinholen. Wir müssen es hineinholen, weil es auch in eminenter Weise ein soziales Thema ist, weil diese Identitätsbildungsprozesse eben immer in sozialen Gruppierungen. Hier sitzen ja keine Patienten. Ne? Also wir haben mal einen Kongress gemacht, haben den Patienten eingeladen. Also warum sollten hier nicht Patienten sitzen? Und sagen, oh, interessant, was die Identität erzählen. Also das sind solche Prozesse. Warum sitzen die hier nicht? Oder die Vertreter von Patientenvereinigungen. Und in dem Moment, wo man so anfängt zu denken, dann sieht man, dass wir in kollektiven Identitäten gefangen sind. Die Ärzte, die Psychologen, die Sozialarbeiter. Ja? Und mit diesen kollektiven Identitäten, die uns begleiten, die uns prägen, die uns physiologisieren, müssen wir uns intensiver auseinandersetzen. Ich denke, das ist einiges Material. Vielleicht kann man den einen Identitätsaufsatz auf die Netzseite der Donau-Universität stellen, was denn dieses Modell ist. Einige kennen das, einige sind auch in meinen Büchern, einige Abbildungen da drin. Und es ist Bereitschaft. Ich muss wirklich sagen, für mich hat die Identitätsdimension meine psychotherapeutische Identität verändert. Und allein, dass Sie sich mit dem Thema befassen, allein, dass Sie diese Tagung miterlebt haben, wird hoffentlich Sie ein bisschen der Perspektivität verändern. Außer Ihre stabilen Bahnen und kognitiven Muster, sagen wir mal ganz interessant, aber ich werde auch weiterhin das Identitätsthema in meinen Therapien wahrscheinlich nicht aufgreifen. Kann passieren. Aber hoffentlich wird es anders. Danke Ihnen.
Bedarf oder einer Anmerkung bedarf, dann ist jetzt der Rahmen dafür. was Sie am Schluss hier angesprochen haben, diesen kollektiven Aspekt oder vielleicht auch systemisch gesehen, also stigmatisierte Gruppen kann man ja auch irgendwie als, wenn man so wollen, systemisch gesehen als Symptomträger einer jetzt überspitzt gesagt kranken Gesellschaft sehen. Oder
kann man nicht.
Ich möchte es nur zu Ende, ich habe mehrere Gedanken dazu. Oder jungianisch vielleicht betrachtet, so dieser archetypische Ansatz, also sozusagen die dunkle Seite der Medaille, die ist sozusagen der stigmatisierte Teil. Also wenn wir unser Wertesystem und unser Gesellschaftssystem und unser Wirtschaftssystem, unser modernes Westliches sozusagen in Frage stellen, dann könnte man die stigmatisierte Randgruppe sozusagen jungianisch als den Schatten sehen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe ganz spontan gesagt, kann man nicht, weil der Begriff Symptomträger empirisch nicht gestützt ist und stigmatisierend ist. Also wenn Sie den Sprachen, das ist genau wie der Begriff Fall. In der integrativen Therapie haben wir den ersatzlos gestrichen, beziehungsweise wir sagen, ich mache nicht Fallsupervision, ich mache Prozesssupervision oder ich mache Prozessarbeit, weil es keine Fälle sind. Und genauso ist der sogenannte Indexpatient, der Begriff Index, ja, irgendwelche Bücher standen mal beim Vatikan auf Index, wenn Sie mal begriffskritisch das ansehen, sind das keine guten Begriffe. Und auch die Idee, dass ein Kind Symptomträger einer Familie ist, teile ich überhaupt nicht, auch aus systemtheoretischer Sicht nicht. Also wenn Sie das mit einer nonlinearen Systemtheorie etwa im Ansatz Prigozhin oder Hermann Hagen Synergetik versuchen, mathematisch zu modellieren, geht das nicht. Also sage ich einfach mal so kurz, neuere Formen von Systemtheorie ansehen und kritische, metakritische Dekonstruktionen dieses Begriffes. Die Idee, die Sie haben, ja, dass man sagt, diese Gruppen sind Opfer und Produkte dieser Gesellschaft, ja, das ist ja eine bekannte und überdenkenswerte Idee, auch die teile ich nicht, insofern wir ja diese Gesellschaft sind. Also man muss dann jeden Psychotherapeuten fragen, was tust du denn? Wie viel ehrenamtliche Arbeit machst du denn da? Nicht, also wir tun viel zu wenig, als dass wir uns auf die Seite der Guten stellen können und uns sagen, na, die böse Gesellschaft. Die Gesellschaft sind wir. Paul Goodman hat mal gesagt, the society I live in is mine. Und in dem Moment wird es deutlich, wir tragen auch an dieser Stigmatisierung, weil ich will nicht auf die ganzen anderen Themen gehen, nicht? Also dieses ganze grauenhafte System von Altenheim. Nicht? Also was machen wir mit diesen Menschen? Und also das muss man zweimal genauer anschauen. Die jungianische Theorie mit den Archetypen, das ist ähnlich. Also das muss man genauer anschauen. Das sind Theorien, ich kann das nicht diskutieren hier. Wenn ich Schatten sage, die Schatten sein, habe ich sicher nicht an Jung gedacht. Ich kenne die Theorie natürlich, muss man ja nicht. Aber das sind kollektive, aktive Kognitionen. Also ich denke ich lieber mit den sozialpsychologischen Untersuchungen von Serge Moscovici zum Beispiel, mit negativen kollektiven Kognitionen, Repräsentation sozial. Die Theorie ist für dieses Phänomen Identität griffiger, gibt also mehr her als die Archetypentheorie, die für andere Bereiche nützlich ist. Und das so kurz dazu.
Gibt es weitere Fragen? Sie haben erwähnt, dass also schon in sehr alten Gesellschaften gab es schon die Außenseiter, die schwarze Schafe, die Außenseiter, so dass so ein bisschen die Idee.
Ich verstehe es nicht, geht ein bisschen näher.
Sie haben erwähnt, dass schon in sehr alten Gesellschaften es Außenseiter gab, also die ausgeschlossen wurden oder schwarze Schafe waren, sodass so ein bisschen die Idee aufkommt, es geht nicht ohne. Also, und das ist meine Frage, ist eine Gesellschaft jetzt auch denkbar für Sie? Kennen Sie Gesellschaftsformen, wo das nicht vorkommt?
Natürlich nicht. Also wenn man sich wirklich historisch intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzt und ethnologisch und soziologisch, und das habe ich getan, ich mache das 40 Jahre, bei Claude Lévi-Strauss ein bisschen studiert auch gehabt, dann sieht man, dass es das nicht gibt. Also es geht hier nicht um die Traubentänzerei einer perfekten Gesellschaft. Der Marxismus ist daran gescheitert und viele andere sogenannte melioristische, naive melioristische Melior, also besser machende Versuche. Meliorismus ist aber gut, aber kein traumtänzerischer. Das heißt also, wir müssen uns engagieren, sehr wohl wissend, dass wir die perfekten Bedingungen nicht hinbekommen. Wir dürfen nicht hingehen und resignativ werden. Also wenn Sie den späten Freud lesen, auch den Briefwechsel mit Einstein über Krieg, da schreibt er dann, naja, hoffentlich werden die Pazifisten, er bezeichnet sich als Pazifist, dann irgendwann auch mal zu der Einsicht kommen, dass, Klammer auf, ich glaube nicht dran, das reicht nicht. Auch das hippokratische Milen nocere, nicht schädigen, reicht nicht. Wir müssen heute aktiv uns einsetzen, dass die Dinge besser werden. Ja? Und wenn jeder da etliches tut, ist das für seine Identitätsarbeit sehr gut. Und, also sagen wir mal so, Welthunger und so müsste nicht in dem Maße sein, wie es ist. Und dann muss man eben was dran tun. Ja, also die Gleichgültigkeitsskripte, die wir haben, die Vernachlässigungsskripte, die wir haben, sind da. Und dann mache ich nicht mit, ich mache es woanders und wie nicht.
Danke.
Bitte.
Gibt es noch Fragen? Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Danke vielmals. Und bevor ich jetzt das Wort noch einmal an Herrn Professor Leitner übergeben möchte für Schlussworte und den Ausblick auch auf die nächstjährigen Emser-Tage, möchte ich Sie noch erinnern, die Evaluationsbögen auszufüllen. Draußen im Tagungsbüro ist eine unscheinbare Schachtel, wo Sie sie hineinwerfen können und abgeben können. Herzlichen Dank, Herr Professor Leitner, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir jetzt den Abschluss machen, möchte ich noch einmal Danke sagen, danke an alle Vortragenden für diese innovativen Anregungen, aber auch dort, wo Differenz zurückgeblieben ist, weil das kann uns ja auch eine schöpferische Indifferenz schenken, wenn wir hinausgehen als Teilnehmer. Und auch besonderen Dank an jene Vortragende, die das ganze Symposium über hier im Raum geblieben sind und damit ihre besondere Wertschätzung dem Symposium und allen Vortragenden gegeben haben. Frau Menschik, Frau Eberjegi, Frau Weidemann-Schuck und Renate Frühmann. Frühmann, noch ein ganz extra Danke für dein Einspringen innerhalb von 24 Stunden Ja sagen. Und dann dieser Vortrag. Danke. Danke auch an alle Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter für ihre Arbeit in diesen Stunden. Und natürlich auch danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie gekommen sind. Und dem Organisationsteam möchte ich auch ganz herzlich danken unter der Leitung von Dr. Reichel. Danke. Auch für den Tagesvorsitz gestern, René und Frau Vielen Dank, es war uns heute. Danke. Ja, Ausblick. Wir werden im nächsten Jahr wieder das erste Wochenende im Juni unsere Tagung machen. Das Thema, Sie haben das gelesen wahrscheinlich, in der Broschüre steht auch schon fest, das wird dann sein, Risiken, Nebenwirkungen und Schäden durch Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich schon, dass wir über 2 Jahre schon dieses Forschungsprojekt betreiben. Und im Moment sind wir gerade in der Auswertung. Wir haben über 1700 Fragebögen ausgeschickt und diese Fragebögen sind entstanden einerseits durch die Beschwerdebriefe, die Menschen, Betroffene ans Ministerium geschickt haben, andererseits aus den Expertendiskussionen, die wir hier geführt haben, ein halbes Jahr. Aus diesen beiden Quellen sind eben diese 11 oder 12 Seiten Fragebogen geworden und dann wird 1700 ausgeschickt und über 560 zurückgekommen. Das heißt, wir sind jetzt ganz schön noch beschäftigt und nächstes Jahr werden wir das hier vorstellen. Das wird das nächste Thema sein. Am 4. und 5. Juni 2010. Ja, und jetzt darf ich Ihnen wünschen, dass Sie gut nach Hause kommen und dass Sie noch einen schönen Abend haben und einen schönen Sonntag haben. Alles Gute und danke.